So, wir sind im September nun angekommen. In der neuen Ausgabe ist Roman wieder dabei. Er ist ja aus Japan retour. Roman, was waren deine Top 3 Erlebnisse, was den Handel betrifft in Japan, und was hast du für diese Episode für uns vorbereitet?
Also hallo, ja, danke, ich bin wieder wohlbehalten zurück aus Japan. Beginnen wir mal, was ich vorbereitet habe. Zuerst einmal eine österreichische Handelsbilanz, dann wieder ein paar Pleiten zum Tag leider, dann ein Fachmarktzentrum, das in Kroatien entstehen wird, dann News über Benetton und auch von Aldi was Neues und auch von der H&M-Mutter und ein bisschen was über Amazon. Und ja, zum Schluss auch noch eine Internetrecherche über einen physischen Einkauf. Was hast du
Spannend.
vorbereitet, bevor ich dir von Japan kurz was erzähle?
Ja, also ich habe eine Übernahme von Belstaff am Start. Dann Brunello Cucinelli hat seinen Betriebsgewinn im ersten Halbjahr 2025 gesteigert. Also es gibt auch gute Meldungen vom Handel, Gott sei Dank, immer wieder. Dann gibt es Neueröffnungen in Manchester, in Seoul. Zwei tolle, spannende Eröffnungen, digitale Neuigkeiten vom Inditex. Und dann natürlich, Gossip bleibt auch nicht über. Also da haben wir eine spannende Meldung, wo du dann direkt aus Japan was ergänzen kannst, Roman, gell?
Ja, schauen wir mal, genau. Na, dann bleiben wir gleich bei Japan. Du hast mich nach den drei wichtigsten Eindrücken gefragt. Also ich werde jetzt keine Shopping-Center-Rangliste bringen, weil die meisten kennt man hierzulande eh nicht. Ich finde es interessant. Die interessantesten Eindrücke waren einerseits die Mehrgeschossigkeit. Also die Japaner haben absolut keine Angst vor Mehrgeschossen. Und da meine ich jetzt nicht das erste oder zweite Obergeschoss, sondern da meine ich das siebte oder achte Obergeschoss. Und also sie haben durchaus Shoppingcenter, die eben 8 Geschosse haben. Im sechsten zum Beispiel Geschoss war ein großes Pokémon Center. Da war aber die Frequenz höher als im ersten Geschoss. Also das war schon interessant zu sehen. Also wenn man ja bei uns immer sieht und beobachtet, dass man eigentlich pro Geschoss Frequenz verliert, ist das oft in Japan nicht so. Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, warum das so ist. Ich glaube, die Japaner sind einfach gewohnt aufgrund ihrer großen Warenhausdichte. Also es gibt sehr viele Warenhäuser in Japan, ja. Dass sie eben diese Mehrgeschossigkeit, weil Warenhäuser sind ja meist mehrgeschossig, dass sie eben diese Mehrgeschossigkeit durchaus mehr überwinden eben als bei uns. Das Zweite, was ich dann noch so gesehen habe, war die Kombination mit nicht handelsmäßigen Formaten. Einerseits haben sie meistens so einen Kreativlevel, natürlich, der ist meistens auch in den oberen Geschossen untergebracht. Das kann ein Museum sein, eine Galerie sein, teilweise sind das so Pop-up-Flächen, die überhaupt keine Handelsnutzung, meistens keine Handelsnutzung haben. Oder zum Beispiel auch die Asabudai Hills, das ist eines der neuesten Shoppingcenter, die haben dort Team Lab heißt das. Das ist, ich würde sagen mal, das ist ein Zwischending zwischen diesen Klimt-Ausstellungen, die wir gehabt haben mit den Projektionen und ich würde sagen den Swarovski-Kristallwelten. Also man geht dort wirklich 2 Stunden durch ein sehr, ich schätze mal, schwer zu schätzen, weil man die Orientierung natürlich verliert, aber ich schätze zwischen 4.000 und 5.000 Quadratmeter große Fläche mit verschiedenen Räumen, die eben dort eben so bespielt werden. Und teilweise auch mit Geruch wird da gearbeitet, auch mit Temperaturunterschieden. Also es war eigentlich sehr interessant, das zu sehen innerhalb von einem Einkaufszentrum. Das ist das
Spannend.
Zweite. Ja, und das Dritte, ja, sagen wir jetzt doch vielleicht einmal auch ein paar Standorte. Also was wirklich interessant sicher ist, ist, wenn man Tokio besucht, ist Ginza. Ginza ist die Hauptgeschäftsstraße, ich sage jetzt einmal die Mariahilferstraße von Tokio. Da habe ich halt sehr, sehr viele Warenhäuser und aber auch verschiedene Flagship-Stores, also den Flagship-Store von Seiko zum Beispiel oder auch von Muji, von diesem japanischen Warenhaus, das wir gerne in Wien hätten und auch den Flagship-Store, den weltweit größten Flagship-Store von Uniqlo mit 12 Etagen. Und das Interessante ist auch, dass diese sehr breite Straße, die Ginza, am Samstag und am Sonntag zur Fußgängerzone umgewandelt wird. Da wird sie dann gesperrt. Und da kann man dann eben auch mitten auf der Straße, auf der Ginza spazieren gehen. Und ja, ich sage mal, das war ja bei der Marienfallstraße anfänglich nicht anders, wie man dann eben diese Ganzlösung gefunden hat. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Ginza 2035 auch irgendwann mal zur Fußgängerzone mutiert. Ja, das ist natürlich in Kurzversion. Wir wollen ja nicht über 40 Minuten da kommen. Ich könnte jetzt natürlich stundenlang erzählen. Wir waren ja dann auch auf der Expo in Osaka und so weiter. Aber ja, gerne mal, wenn es wem interessiert, auch persönlich, kann ich gern weiter erzählen.
Super, na, dann starten wir ganz einfach in unsere erste Kategorie, würde ich meinen. Los geht's.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, da gab es einmal die Bilanz des Handels. Es gab eine Pressekonferenz mit dem Rainer Treffely. Nach 4 Jahren geht es nun endlich wieder bergauf. Zum ersten Mal seit dem ersten Halbjahr 2021 konnte die Branche wieder ein reales Wachstum verzeichnen. Besonders erfreulich hierbei ist der Einzelhandel. Der zeigte sich nämlich mit einem Plus von 1,6% als treibende Kraft dieser Entwicklung. Im Großhandel gab es hingegen einen Rückgang von 0,4%. Die präsentierten Zahlen stammen vom Institut für Österreichs Wirtschaft, IFÖW, das die Handelskonjunktur im Auftrag der Bundessparte der Wirtschaftskammer analysiert hat. Und der IFÖW-Chef Peter Feuthofer geht noch weiter ins Detail. Im Einzelhandel ist der Schuhhandel mit 7,5% Branchensieger. Das ist durchaus interessant, weil wir kommen dann noch zu weiteren nicht so positiven Meldungen vom Schuhhandel, der allerdings durchwachsene Jahre hinter sich hat. Auf den Plätzen dahinter rangieren der Bau- und der Heimwerkerbedarf mit plus 6,1%, die Blumen mit 5% und Drogerie mit 3,8%. Auch der Lebensmittelhandel ist mit einem Plus von 2,1% gewachsen. Am unteren Ende sind der Schmuckhandel mit fast 11% minus, die Bücher und die Zeitschriften mit 10,3% und die Spielbahn mit einem Minus von 5,4%. Der Schmuckhandel sei auch vom hohen Goldpreis belastet, so Peter Feuthofer, der weiter analysiert, so positiv die Entwicklung für Österreich ist. Im EU-Schnitt hinkt aber die Einzelhandelsentwicklung immer deutlich hinterher. Also das ist dann der negative Aspekt dieser Meldung. Österreich rangiert im europäischen Vergleich hier nur auf Platz 17, deutlich hinter Deutschland, das den 9. Platz belegt. Und eine weitere Meldung, Claire's ist insolvent. Claire's gehört zu den amerikanischen Unternehmensgruppe eben Claire's, die sich auf den Handel für Schmuck, Kosmetika und Modeaccessoires spezialisiert hat. Claire's betreibt derzeit 14 Filialen in Österreich, darunter auch in der wirklichen Toplagen wie zum Beispiel in den Europark in Salzburg, SCS, der Wiener Mariahilferstraße, der Wiener Kärntnerstraße, der Shopping City Sarasberg und so weiter. Nähere Informationen über eine allfällige Fortführung des Unternehmens liegen allerdings derzeit noch nicht vor.
Ja, ich habe eine Meldung gefunden und zwar von Belstaff. Belstaff wurde übernommen von der britischen Sportmodemarke Castore. Der Deal erfolgte schulden- und bargeldfrei. Finanzielle Details wurden aber nicht genannt. Vorbesitzer Ineos wird Anteilseigner von Castores Muttergesellschaft. Und damit verbindet Castor seine internationale Wachstumsstrategie mit Belstaffs Heritage-Positionierung, während Synergien natürlich in Distribution, Logistik und Retail erwartet werden.
Okay, und ich habe noch eine Meldung aus Kroatien. Da wird die SES aktiv, ein bedeutender Impuls für die Region. Am Montag, den 18. August 2025, startete die SES, also die Spar European Shopping Centers, mit dem Bau eines S-Park-Varaschin im Nordwesten von Kroatien. Zuerst folgt der Abbruch des Altbestandes am Areal. 2 Monate später wird mit dem Hochbau für den neuen Retail-Park, also für ein Fachmarktzentrum, begonnen. Mit dem neuen S-Park wird dem traditionsreichen, aber seit vielen Jahren brachliegenden Areal der ehemaligen De Textilfabrik von Batex neues Leben eingehaucht. Also wo früher Textil produziert wurde, eröffnet 2027 ein vielfältiger, moderner Retail-Park mit 12 Shops, Gastronomie und Außensitzflächen und einem Dienstleistungsangebot mit insgesamt 11.500 Quadratmetern. Herzstück wird der erste Interspar-Hypermarkt der Region sein. Die Immobilienentwicklerin und Betreiberin SS investiert über 28 Millionen Euro in das Projekt und baut ihre Position damit am kroatischen Markt weiter aus. Die Eröffnung ist eben für 2027, also in 2 Jahren, geplant. Und eine weitere Meldung, diesmal von Benetton. Da ist ja der Neustart voll im Gange. Die Restrukturierungsphase ist abgeschlossen. Das italienische Modeunternehmen rechnet damit, bis Ende 2026 wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Möglicherweise sogar bereits früher. 15 Monate nach der finanziellen und industriellen Krise des Modekonzerns und der Ernennung des angesehenen Managers Claudio Sforza zum neuen CEO zeigen sich erste konkrete Ergebnisse. Dank der Unterstützung des Hauptaktionärs Edizione, der Holdinggesellschaft der Familie Benetton und dem Abschluss der ersten Sanierungsphase zeigen sich Fortschritte auch in den Zahlen. Der Fokus des Sanierungsplans liegt etwa auf der Stärkung der Marke, Ausbau der digitalen Kanäle, Optimierung des Vertriebsnetzes, Verbesserung von Produktions- und Organisationsprozessen und Senkung der Kosten. Außerdem wurde ein Effizienzprogramm für die Filialen gestartet, mit Fokus auf direkt geführte Stores und Investitionen in den Onlinehandel getätigt. Die schwerste Phase der Krise erreichte die Benetton-Gruppe im Mai 2024, als Editionen zur Rettung des Modekonzerns massiv eingreifen musste. Editionen stellte damals insgesamt 260 Millionen Euro zur Verfügung. Als erste konkrete Maßnahme wurde eine Liquiditätsspritze von 90 Millionen gewährt, um den aktuellen Liquiditätsbedarf des Unternehmens während der Sanierungsphase auch zu decken. Die Arbeit des neuen Managements zeigt bereits im Jahr 2024 Wirkung. Die Verluste wurden halbiert und da sich der Liquiditätsbedarf besser entwickelt als erwartet, wurde die zweite Tranche in der Höhe von 30 Millionen Euro, ursprünglich für Jänner 20 vorgesehen, erst im Juli dann benötigt. Also es dürfte mit Benetton wieder ein wenig bergauf gehen.
Na super, good news. Alles, was bergauf geht, ist gut. Das freut uns natürlich sehr. Bergauf geht es auch mit Brunello Cucinelli. Diese Luxusmarke verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Betriebsgewinnanstieg von 8,8% auf 113,8 Millionen Euro. Bei Umsätzen mit zweistelligem Wachstum, also plus 10,7%. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose von rund 10% Umsatzwachstum für 2025 und 2026 und zeigt sich trotz Branchenflaute widerstandsfähig. Der positive Trend setzte sich dann auch im Juli und August 2025 fort.
Gut, weniger bergauf geht es bei Götz. Götz ist auch in Österreich insolvent. War durchaus ja, zu befürchten, wenn die Muttergesellschaft praktisch in Troubles gerät, dass es durchaus auch Schwester- oder Tochtergesellschaft mitnimmt. Und so ist der Hamburger Schuhhändler Götz auch in Österreich zahlungsunfähig. Ziel ist die Fortführung des Geschäftsbetriebs im Rahmen eines Sanierungsplans. Die Insolvenz betrifft eben in Österreich 7 Filialen mit knapp 60 Mitarbeiterinnen, nehme ich an, zum größten Teil. Deren Gehälter wurden laut Angaben des Gläubigerschutzverbandes bis einschließlich Juli bezahlt.
Ja, dann hoffen wir wieder, dass das Schiff doch noch auf Kurs kommt und weiter besteht. Ja, Breitling hat jetzt mit einer Meldung auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar, Breitling wurde offizieller NFL-Partner und hat eine mehrjährige globale Partnerschaft mit der NFL geschlossen und ist somit der erste Urpartner der Liga. Die Zusammenarbeit startet mit zwei speziellen Teamkollektionen, der Chronomat Automatik GMT und der Endurance Pro, die in den Farben und mit den Logos aller 32 NFL-Teams gestaltet sind und ab der Saison 2025 weltweit erhältlich sein werden. Breitling wird bei den zentralen NFL-Events, wie zum Beispiel, da gibt es ja den Super Bowl, Alex, den NFL Honors und den International Games 2025 präsent sein und 2026 dann maßgeschneiderte Uhren an ausgewählte Gewinner der NFL Honors überreichen.
Naja, die Saison hat ja gerade begonnen. Also für alle, die nicht so sportaffin sind, NFL ist die National Football League, also ist
Genau.
American Football, und das da geht. Und sie hat eben jetzt gerade begonnen. Gestern war der erste reguläre Spieltag. Und ja, ich habe noch niemand mit Breitling-Uhren herumgehen sehen, aber das wird schon noch kommen.
Das wird noch kommen, genau, jetzt mit
Beim
der
Spiel
neuen
müssen sie sie
Partnerschaft.
ablegen. Da darf kein Schmuck und keine Uhr dabei sein, das
Nein,
weiß
nein, nein, das
ich.
wird auch, glaube ich, gar nicht so eine Uhr aushalten, weil so wie die aneinander geraten, ja, die Running Backs und die Quarterbacks und wie auch immer sie alle heißen am Feld, ja, also wie gesagt, aber ich bin schon gespannt, wie die Uhren dann aussehen werden. Ja, eine Nachfolgerin haben wir jetzt auch gefunden, besser gesagt, Anna Wintour hat ihre eigene Nachfolgerin gefunden für US Vogue. Und zwar, ja, sie ist gleich alt wie sie gewesen ist, die gute Anna, wie sie eingestiegen ist, und zwar 39. Ihr Name ist Chloe Malley und die war zuständig für bis dato für Vogue.com, hat auch einen wöchentlichen Podcast, The Run-Through. Und da war jetzt auch im Sommer zuständig für das Cover, also der Dog, also nicht Vogue, sondern Dog, wo die Hunde dann quasi am Cover waren. Die hat dann ein gutes Händchen jetzt für Trends und Gespür, was Kunden gerne sehen und haben wollen. Und ja, wir wünschen ihr alles Gute und sind natürlich gespannt, wie sie diese Position antreten wird, also was sie jetzt verändern wird, wie sie es ausrichten wird. Und da bleiben wir ganz einfach dran.
Ja, schau, da sieht man, was man als Podcasterin so was man es bringen kann.
Genau. Ja, sie hat aber wahrscheinlich ein paar mehr
Hat man mehr Fun
Führerreisen
als
hier.
mir?
Aber wir machen sie
Wir
auf die
arbeiten
Schnelle
dran.
und wir arbeiten dran. Genau. Das ist mal, auch sie hat einmal klein angefangen. Ja, ein Großer des Stils in Italien ist jetzt 91-jährig verstorben, und zwar der Grande Signor Giorgio Armani. Der verwandelte ja Mode in einen Lebensstil, der zeitlos hochwertig, subtil raffiniert war. Ja, sein Name war Synonym für Made in Italy und dem eleganten Minimalismus, der weit also über die Bekleidung hinausging. Sein Imperium umfasste neben Mode, Düfte, Accessoires, die man ja kennt, auch Innenarchitektur, Gastronomie und Hotels. Er war weltweit bekannt, er blieb jedoch bis zum Schluss unabhängig und entschlossen, lehnte Übernahmen ab und ebenso einen Börsengang. Also gute Reise, Giorgio Armani, und danke für alles, was Sie gemacht haben. Somit sind wir schon in der nächsten Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und da gibt es Neues aus dem Hause Netflix. Netflix geht neue Wege und mit der Eröffnung des Netflix House erfolgt eben ein erster radikaler Schritt über den Bildschirm hinaus und der Eintritt in die stationäre, reale Welt, die analoge Welt sozusagen. Diesen November eröffnet der erste Standort im King of Persia, in der King of Persia Mall in Pennsylvania. Da war ich übrigens schon mal, also die kann durchaus, es ist 10 Jahre her, noch länger. Also, die kann durchaus einen neuen Impuls gebrauchen. Es war damals schon ein wenig aus der Zeit gefallen, aber egal. Einen Monat später folgt eben ein zweiter Standort in der Galleria in Texas. Die physische Expansion gipfelt in einem geplanten Megastandort am Las Vegas Strip im Jahr 2027. Die Netflix-Häuser sind jeweils über 9000 Quadratmeter groß und kombinieren Erlebniselemente, Gastronomie und Handel. Besucher erwarten interaktive Attraktionen, die auf bekannten Netflix-Inhalten basieren, wie etwa zum Beispiel auf One Piece, Wednesday, Stranger Things oder Squid Game. Ziel ist es, Geschichten nicht nur anzuschauen, sondern aktiv zu erleben, wobei jeder Standort seine eigene Attraktion haben soll. Vielleicht auch ganz interessant, ich habe sowas Ähnliches in Japan in so einem Amusement Park gemacht, das hat geheißen Impossible Games. Da hat man versuchen müssen, eben so lange Rätsel zu lösen, bis man praktisch es nicht mehr schafft. Und es hat bis jetzt natürlich noch keiner geschafft, diese ganzen Lösungen aller Squid Game durchzuspielen. Und selbst dort, wo man ja weiß, dass einem nichts passiert, sondern das Einzige, was passiert ist, dass man eben dann nicht weiterspielen kann, bekommt man einen Mega-Stress. Und ja, und die Leistung wird durchaus nicht besser, muss man ehrlich sagen. Und es war wirklich ein Spaß. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die das so viel professioneller noch machen als die, dass das durchaus sein Publikum finden wird.
Sehr
Gut,
gut.
dann schauen wir zu Aldi. Aldi geht nach Manhattan. Aldi plant 2026 seine erste Filiale in Manhattan in New York zu öffnen. Die knapp 2000 Quadratmeter große Filiale wird sich in der 42nd Street in der Nähe des Times Square befinden. Die Eröffnung der Filiale ist für 2026 geplant. Aldi verfolgt einen ehrgeizigen Expansionsplan, der bis Ende 2028 die Eröffnung von 800 neuen Standorten in den USA vorsieht. Allein im Jahr 2024 eröffnete der amerikanische Arm des deutschen Lebensmittelhändlers fast 120 Filialen. In diesem Jahr plant Aldi die Eröffnung von weiteren 225 Läden. Ja, die
Ja,
geben
sehr
Gas.
sportlich.
Die
Sehr sportlich.
amerikanischen Aldis, ja, die Aldis.
Ja, ich hab schon versucht, Kontakt aufzunehmen, weil mich interessiert natürlich, wann der jetzt in Manhattan aufsperrt. 2026 hat er 12 Monate. Wenn der im Jänner aufsperrt, passt er natürlich genau zu meiner Retail-Tour.
Habe ich auch schon an dich gedacht. Habe mir schon gedacht, da musst du natürlich hinschauen.
Natürlich, da werde ich auch hinschauen, wie gesagt. Ich bin schon dran, herauszufinden, wann da die Eröffnung ist. Und das ist natürlich, wenn es möglich ist, sind wir dort, ganz klar. Deswegen, die Tour, die wird mit den neuesten Geschäften ausgestattet werden. Also die werden wir besuchen. Und deswegen sind wir bis zum Schluss flexibel mit dem Programm. Das ist der Grund dafür.
Das ist ja bei unserer Retail-Tour nicht anders, wenn wir durch Wien spazieren.
Ja,
Da
das
sind wir auch
stimmt.
flexibel bis zum Schluss.
Naja, so ein Retail-Tour kann nichts Statisches sein, weil, wie gesagt, das Retail ist auch nicht statisch, sondern in Bewegung. Und so sind wir. Sind wir und das Programm. Ja, und wir fliegen jetzt gleich mit dem Flugzeug von Manhattan nach M wie Manchester. Und da hat ProDirect Soccer, da wird dieses Unternehmen im Einkaufscenter Manchester Arndale einen einzigartigen BDFC Concept Store öffnen. Ja, Manchester wurde von der Marke aufgrund seiner langen Tradition in den Bereichen Fußball, Mode, Musik ausgewählt. Und dieser PD, Doppelpunkt FC Store, soll Anfang 2026 eröffnet werden und sich zu einem neuen Treffpunkt für die Fußballgemeinde im Großraum Manchester entwickeln, der natürlich neben Spieler, Trainer, Fans auch kulturbegeisterte, kreative und junge Talente zusammenbringt. Da vielleicht gleich ein Hinweis. Wir haben natürlich in den Shownotes die Links. Das kann man sich gerne anschauen, von allen Beiträgen natürlich, von allen Folgen auch immer wieder und auch die englische Übersetzung in Kurzform. Also gerne sich die Links anschauen und Näheres dazu erfahren. Eine weitere Meldung zu Manchester habe ich gefunden und zwar Primark. Primark hat seinen ersten eigenständigen Home Store in Großbritannien im Manchester Palazzo eröffnet. Und zwar auf 1114 Quadratmeter rund, auf zwei Stockwerken. Und da gibt es dann halt Bettwäsche, Überwürfe, Dekorationsartikel und so weiter, Aufbewahrungslösungen, und vieles mehr. Im Zwischengeschoss gibt es dann ein Reiseangebot von Primark mit Gepäck und Reiseaccessoires. Also da kann man dann auch gleich alles finden, wenn man eine Reise tut. So wie du jetzt, Roman, nach Wien.
Ja, wieder nach Wien zurück. Es vergeht eben kaum eine Ausgabe, wo wir nicht über eine Neueröffnung im Bereich der Mariahilferstraße des H&M-Konzerns reden. Diesmal ist es Weekday auf Mariahilferstraße Nummer 83. Das ist die ehemalige Stiefelkönig-Filiale. Auch mit dabei bei diesem Format sind die Konzernmarken Monki und Cheap Monday sowie ein Second-Hand-Angebot auf drei Stockwerken und auf über 500 Quadratmeter. Weitere Stores folgen 2025 in Paris, Oslo und Aarhus. Zusätzliche Standorte sind für 2026 weiters in Planung. Auch das mit dem Second Hand ist interessant, auch das war in Japan sehr, sehr zugegen. Da hat man auch immer wieder diese Second Hand Vintage Stores, auch in Kombination dann mit normalen, sage ich jetzt einmal, also neuen Waren ge gehabt und in einer sehr guten Aufmachung. Und die waren auch sehr, sehr gut frequentiert. Also ich glaube, das ist ein Trend, der durchaus weltweit ist und auch bei uns noch längere Zeit anhalten wird.
Bestimmt, ja, die jungen Leute, die Gen Z und danach, also die lieben ja Beloved-Produkte. Und ich finde ja das total super, wenn dann auf einer Fläche dann so ein kleiner Secondhand-Bereich ist, wo man dann sogar vielleicht auch, wenn man was Tolles hat, das hinbringen kann. Und
Ja,
ja,
und bei den
also.
Japanern ist es halt auch so, Entschuldigung, die haben sehr gern Luxusprodukte, können sich aber oftmals natürlich nicht jetzt Dutzende davon leisten und dann verkaufen sie diese Luxusprodukte eben in diesen Secondhand-Stores weiter.
Ja, wie bei uns. Apropos Spiegelgasse 13, da gibt es einen Leerstand schon seit längerem. Ehemalige Grupperfiliale, da zieht jetzt Bokolupo ein, Secondhand-Laden, auf 400, weiß ich nicht, 50 Quadratmeter in etwa, über mehrere Etagen nach unten. Die haben ja lustigerweise in der Seilergasse, also in der nächsten Parallele, jetzt ja auch schon einen Store geöffnet. Der soll angeblich bleiben. Die Filiale, die sie haben, Richtung Tuchlauben, die soll geschlossen werden und ebenso das Lager. Also neben dem Blind Store, den wir das letzte Mal schon besprochen haben, der jetzt zum Luxury Outlet wird, kommt jetzt der Luxury jetzt auch als Secondhand rundherum immer mehr ins Zentrum, würde ich jetzt einmal meinen, weil eben die Anfrage und die Nachfrage groß ist. Und Luxury, ja, zwei Meldungen von Seoul noch zum Schluss dieser Kategorie. Und zwar Chanel hat vor wenigen Tagen einen zweistöckigen Flagship-Store am Terminal 2 des Incheon International Airport in Seoul eröffnet. Ja, Ready-to-Wear, Taschen, Schmuck, Uhren, Schuhe, alles, was das Herz begehrt, kann man da finden. Natürlich, wer hat's gemacht? Haus- und Hofarchitekt von LVMH, Peter Marino. Und der hat natürlich Chanel-Ästhetik mit zeitgenössischer Kunst versehen. Und diese Boutique ist als Landmarke am Flughafen zu sehen. Schön schwarz-weiß, ja, eben toller Auftritt. Und ganz toll, und da würde ich jetzt sofort am liebsten morgen gleich hinfliegen nach Seoul. Und zwar Gentle Monster hat ein 14-stöckiges Haus geöffnet, das Haus Nowhere. Und zwar Gentle Monster Gründer Hancock Kim. Der ist ja der kreative Mastermind hinter der Marke. Und es ist ein experimenteller Retail Space, der die Zukunft des Einkaufens inszeniert. Neben den ikonischen Brillen der Marke, also wie gesagt, die gehen ja da, die muss man erst suchen. Auch im New Yorker Store, da ist alles, da ist Kunstwerke überall und Monsters und alle rundherum. Brillen sind irgendwo neben. Ja, also wenn man es nicht weiß, weiß man jetzt nicht, was man da kaufen kann. Aber es gibt jetzt dort in diesem Haus Nowhere gibt es Labels wie Tambourines mit neuer Duftlinie Sunshine. Das Nudeik Tea House mit einer kuratierten, mit einem kuratierten Teeerlebnis, Atisu mit hybriden Cup-Strick-Kreationen, Nuflat mit innovativem Geschirr. Also Architektur, Interieur, Musik, Kampagnen sind so präzise aufeinander abgestimmt, dass es dort in sich ein eigenständiges, futuristisches und Universum gebildet hat. Ja, getragen von über 1000 Mitarbeitern. Man stelle sich's vor, den Monstern unter Anführungszeichen. Jede Marke bietet ein immersives Erlebnis, das über den reinen Verkauf hinausgeht und einen Vorgeschmack darauf gibt, wie Retail künftig als kreative, spielerische Erlebniswelt funktionieren könnte. Also am liebsten, ich würde sofort morgen fliegen und mir das anschauen, weil das klingt total spannend.
Das wäre was für dich. Ich kenne ja die Fotos nur von diesen Monster Stores. Wie du sagst, wenn man es nicht weiß, dann würde man nicht wissen, was man da kaufen kann in dem Shop.
Ja, ganz genau. Und dort ist eben jetzt einiges mehr. Ich habe schon gesehen, jetzt bei diesem House of Nowhere, da haben sie zum Beispiel einen riesigen, also wahnsinnig großen Dackel. Und der Dackel, der ist so nachgebildet, also der atmet auch, ja. Also der liegt dann am Boden, der atmet auch. Das sieht man dann auch, wie das Fell sich bewegt. Die Pfoten, die sind komplett, also auch von den Materialien total naturalistisch nachgebildet, also auch von der Haptik. Wenn man da drüber streicht, also man glaubt, man hat das Pfoterl von so einem kleinen Dackelhund gestreichelt. Also ja, es ist sehr, sehr spannend. Und das über 14 Stockwerke, ich glaube, ich muss dahin. Wir starten in die nächste Kategorie.
Digitale Neuheiten.
Ja, da gibt es was Neues von Amazon. Amazon erweitert den Günstig-Shopping-Bereich und nennt es Haul. Der seit Juni in Deutschland verfügbare Demo-Konkurrent bietet hauptsächlich Fashion, Lifestyle und Wohnprodukte unter 10 Euro an. Die Lieferzeit beträgt hier maximal 2 Wochen. Rabatte wurden gestaffelt gewährt. Ab 20 Euro entfällt auch die Versandgebühr von 3,50 Euro. Allerdings ist die Produktauswahl deutlich schmäler als bei den etablierten Billiganbietern wie AliExpress oder Temu. Also Amazon versucht hier praktisch auch das, wieso soll ich sagen, das Discountland im E-Commerce ein wenig zurückzuerobern. Und es gibt eine Recherche, eine Internetrecherche zum physischen oder zum digitalen Einkauf. Egal ob Friseurtermin, Kühlschrankkauf oder die Suche nach dem besten Bäcker, 91% der Verbraucher recherchieren zunächst online, bevor sie vor Ort einkaufen. So eine Studie des Location-Marketings-Unternehmens überall. In Deutschland führt der Weg dabei fast immer über Google und gut gepflegte Unternehmensprofile werden laut Konzernangaben fünfmal häufiger geklickt. Die Zeitspanne vom Klick bis zum Kauf ist dabei oft kurz. 83% der Befragten besuchen innerhalb einer Woche ein gefundenes Geschäft, 9% schon am nächsten Tag. Besonders hoch sind Erwartungen rund um Anlässe und Events. Dann zählt vor allem, dass Informationen sofort verfügbar und korrekt wiedergegeben wird.
So, und eine Meldung ist jetzt da noch von Inditex, dem Mutterkonzern von Marken wie, wir wissen natürlich, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius und so weiter. Die bündeln mit der Inditex Open Plattform, IOP, seine globale Tech-Plattform. Ziel dabei ist es, digitale Produkte schnell, sicher und einheitlich zu entwickeln und zu skalieren. Ein Praxisbeispiel ist IOP Product, eine Lösung auf Basis von Micro-Font-Ends. Damit wurden zuvor getrennt entwickelte Anwendungen für den Einkaufsprozess, also vom Design über Controlling bis zur Lieferantensteuerung, in einer einheitlichen Plattform zusammengeführt. So wirkt der gesamte Prozess für Nutzer wie ein einziges Produkt, obwohl er aus unabhängigen Tools besteht. Und diese Micro-Font-Ends übertragen das Prinzip der Modularität von Micro-Services auf das Frontend. Sie bestehen aus Shell, das sind zentrale Container, der Remotes lädt und steuert, Remotes, eigenständige Anwendungen für spezifische Funktionen, Components, wiederverwendbare Bausteine innerhalb der Remotes. Und ja, so verbindet Inditex Entwicklerautonomie mit einer konsistenten Nutzererfahrung. Auch spannend zu sehen, wie sich so ein großer Konzern immer weiter entwickelt. In allen Bereichen, nicht nur am physischen POS. Ja, die nächste und letzte Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, und da gibt es jetzt eine lustige Meldung. Ha, wir haben ja schon mehrfach von Labubus gesprochen, immer wieder, weil ich meine, da kommt man jetzt gar nicht vorbei. Und jetzt gibt es sogar in China einen neuen Beruf, und zwar den Beruf der Labubu-Ärzte. Da habe ich gelesen von einem Arzt, unter Anführungszeichen, der in einem Monat rund 100 Labubu-Patienten behandelt haben soll. Also, es geht weiter. Was mit so einem Hype da alles passiert und wie sich das weiter ergibt, das ist schon sehr spannend, Roman. Was sagst du da?
Naja, der Hype war in Japan massiv spürbar. Also Labubu wird ja von Popmart verkauft.
Genau.
Und was ich nicht wusste, Popmart hat nicht nur die Labubus, sondern die haben mehrere solche ja, Textilmaxerl im Angebot.
Genau.
Labubu ist eben nur im Moment der trendigste und angesagteste. Und es ist ja immer das Prinzip der künstlichen Verknappung. Plus man weiß eigentlich nicht, was man bekommt. Also das Überraschungseisystem, sage ich jetzt einmal. Und da hat dermaßen Blüten gehabt, dass in einem Labubu-Store, also in einem Popmart-Store, der ganze Store geschlossen war. Man nur hineingekommen ist mit einer Akkreditierung oder mit einer Einladung, um sich dann dort persönlich hinter der Kasse, dass es auf keinesfalls gestohlen werden kann, sich diese Labubu-Schachtel abzuholen, die dort streng limitiert war. Also man konnte diesen Store gar nicht betreten. Ich habe ihn nur von außen fotografiert. Und es gab auch weitere so Labubu-Puppen, die waren jetzt 40, 50 Zentimeter groß. Aber da haben wir gedacht, ich nehme sie denn mit. Aber erstens war sie unverkäuflich und zweitens war der Wert so um die 300 Euro. Aber
Ist
man
es.
hätte, und dann gab es noch diese für die Labubu, für die richtigen Labubu-Kleinen, für die Handtaschenanhänger, eben Plastikhüllen, dass die Labubus nicht beschädigt werden, wenn man sie auf der Handtasche stolz präsentiert. Also ja, der Hype ja, hat seltsame Blüten, muss man sagen. Und das ist
Das
sehr,
stimmt.
sehr, sehr, sehr in Asien sehr, sehr populär derzeit.
Ja, zum Glück, ich lasse das ja aus. Aber die neueste Meldung ist ja die, es gibt ja auch das erste Popmart-Café und zwar in Thailand. Also es hört ja nicht auf, es geht ja weiter. Ich bin gespannt, bis das zu uns jetzt drüber plappt.
Ja, und ich bin auch gespannt, wann es wieder aufhört. Also
Dann schauen wir mal.
so Kult ist ja auch oft sehr, sehr rasch da und dann sehr rasch wieder weg. Also ja, schauen wir mal. Die
Ja.
Tamagotchis haben auch relativ lang gehalten und die Monchhichis. Das sind
Ja,
irgendwie
eben.
diese zwei
Eben.
Formate, die mich an die Labubus erinnern.
Ja, Monchichi mich am meisten. Also ich befürchte, es wird länger dauern.
Du hast da Glück gehabt, dass du keins bekommen hast.
Ja!
Aber ich glaube, also man hätte auch mit großem finanziellen Einsatz keines bekommen. Also ich zumindest nicht.
Ja, also wie gesagt, das ist also das Kunststoff Spielzeug für Kinder. Ich bin ja da wirklich kein großer Fan von. Aber ja, wie gesagt, die Wirtschaft belebt und ja, es ist kein Vorteil ohne Nachteil und umgekehrt.
Und das macht den chinesischen Erfinder angeblich zum Milliardär sogar.
Genau.
Ja.
Bestimmt. Keine Frage. Ja, vielleicht fällt uns auch wieder etwas Neues ein, was uns auch so ja, auf einen Hype bringt. Aber im Moment machen wir noch das, was wir mit Freude machen. Und zwar unter anderem diesen Retail News Flash Podcast. Das war's wieder, diese Ausgabe im September, die erste. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich reinhört, liked, uns Feedback gibt natürlich sehr gerne. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute, eine wunderbare Zeit und erfolgreiche Zeit natürlich. Liebe Grüße.
Ja, und von mir natürlich der Themenfolge entsprechend, sayonara.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in 2 Wochen.